Moin und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 510, aufgenommen eine Stunde nach dem 3:0 Auswärtserfolg unseres HSV beim SV Sandhausen. Mein Name ist Sascha, dein Name ist Hobbs.
Moin. Ja, Tag auch, Sascha. Nur der HSV! Nur der HSV!
Wie geil ist das denn? Ja, wunderbar. Heute mal ein bisschen andersrum. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, hier unseren Podcast zu eröffnen. Wie gesagt, nichts ist ja schlimmer als die Gewohnheit sozusagen. Ja, deswegen heute ich mal. Ne? Ja, sehr Mensch, gut. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Also, du hast es ja gesehen, ne?
Ich habe vorm Fernseher gesessen, ja. Mit meinem Sohn, mit meinem Vater. Also drei Generationen haben sich dieses 3:0 angeguckt.
Sehr schön, ja, genau.
Und du, Sascha?
Ja, ich habe es zu Hause wieder gesehen, wieder alleine, weil, wie gesagt, meine Frau ist nicht ganz so fußballinteressiert. Aber ich war in guter Gesellschaft, immer so ein bisschen Second Screen, Twitter dabei und so weiter. Wobei das tricky ist, ne, durch diese, also es ist ja im Fernsehprogramm also so eine kleine Verzögerung. Twitter ist schneller als das Fernsehen und zu gewissen Zeiten muss man Twitter ausschalten, damit man nicht schon vorher weiß, ob der Ball, in Raider gleich aufs Tor schießt, überhaupt drin ist oder nicht.
Also, das stimmt. Wobei ich ein bisschen neidisch bin. Ja, ich liebe meinen Sohn, ich liebe auch meinen Vater, gar keine Frage. Ja. Aber ich gucke ehrlich gesagt am liebsten alleine Fußball. So, also ich mag das ganz persönlich am liebsten. Und dann twitter ich auch nicht. Also dann gucke ich, weil ich weiß, ich kenne mich. Wenn ich Twitter nebenbei anhab oder so, man ist dann doch unkonzentriert und dann haut man was in die Tasten und dann passiert was am Fernseher. Nee. Also dann will ich, wenn mein HSV spielt, dann will ich das mir auch konzentriert angucken.
Ja, hast du eigentlich auch recht, ne? Wie gesagt. Also ich kenne da auch einige, wenn ich im Stadion bin, also die da wirklich nicht ansprechbar sind. Ne? Also wie gesagt, die einen sehen es ja ein bisschen laxer und haben, wie gesagt, das Handy mal in der Hand und die anderen wollen nicht angesprochen werden. Das ist ein guter Mix aus allem.
An wen du da jetzt denkst, ich weiß das gar nicht, ja, an wen du jetzt denkst. Ich denke auf jeden Fall jetzt an viele HSV-Fans, die nach Sandhausen gefahren sind. Und wenn wir beide wir lassen uns so viel Zeit, wie wir wieder wollen, aber trotz all dem, wenn wir die Zeit ein bisschen im Auge haben und ich es schaffe, diese Folge möglichst schnell ins Netz zu stellen, dann können wir vielleicht den geilen Auswärts-Support-Fans diese Podcast-Folge noch auf dem Rückweg von Sandhausen nach Hamburg präsentieren. Ja. Insofern würde ich sagen, lass uns mal loslegen.
Genau, machen wir.
Ich empfand, das war ein echtes Zweitligaspiel. Also ein echtes Zweitligaspiel. Okay, ich fand, beide Mannschaften haben keinen guten Fußball gespielt. Ja. Und Sky hatte, glaube ich, den schlechtesten Moderator, den sie haben, der auch höchstwahrscheinlich nur zweite Liga kommentiert oder Champions League irgendeine Konferenz in irgendwelchen Ländern, wo wir gar nicht wissen, dass sie überhaupt Champions League spielen.
Oder? Möglicherweise. Also es war Holger Pfand. So viel kann ich dir sagen. Ja. Fand's den nicht so gut.
Den fand ich grausam. Der hat eine tolle Stimme. Eigentlich mag ich ja Holger Pfand. Mhm. Und ich finde es ja auch ganz toll, wenn ich merke, dass der Kommentator eines Fußballspiels ein kleiner HSV-Fan ist oder zumindest ein HSV-Sympathisant. Aber der hat mir dieses Spiel völlig falsch, meiner Meinung nach, kommentiert. Also der hat den HSV stark geredet. Jetzt mal ganz ehrlich, war das jetzt eine starke Leistung von unserer Mannschaft?
Also ich muss sagen, also ich finde die erste Halbzeit, ich habe mir hier in kurzen Stichworten was notiert.
Sehr gut.
Ich finde,
mal wieder nicht.
Ja, nur weil ich so vergesslich bin im Gegensatz zu dir. Aber ich finde, wir haben Sandhausen in der ersten Halbzeit klar dominiert. Nee, bist du der andere Meinung?
Ja, total. Ja?
Ehrlich?
Also, ja, okay. Wenn ich an die erste Halbzeit denke gegen Kiel, da haben wir dominant gespielt, da haben wir super gespielt. Ich fand, Sandhausen hat uns, klar, die haben das gemacht, was höchstwahrscheinlich die anderen 16 Mannschaften auch machen werden, haben uns hoch angelaufen und früh angelaufen. Und ich fand, der HSV ist in den ganzen 90 Minuten und damit ja auch in der ersten Dreiviertelstunde, ich finde, wir sind damit nie gut ins Spiel gekommen. Wir waren fahrig, wir haben kein gutes Passspiel gehabt, also... Nee, also, ich fand, das sah noch überhaupt nicht rund aus.
Okay, also ich muss sagen, wie gesagt, da bin ich nicht deiner Meinung. Ich fand das in der ersten Halbzeit wirklich ausgesprochen gut. Und ich finde auch so die Ballstaffetten, also dieses Direktspiel teilweise, das hat mir ausnehmend gut gefallen. Aber, um so ein bisschen wieder dir zur Seite zu springen, also ein, zwei Spieler, die muss ich da leider so ein bisschen im Negativen rausnehmen. Also ach, man will ja nicht draufhauen und wir haben 3-0 gewonnen, ist ja alles schön, aber was Gotoku Sakai da zum Beispiel in der ersten Halbzeit spielt, das fand ich also schon sehr grenzwertig, muss ich sagen. Ne? Ja, wie gesagt, also man will nicht draufhauen, er gibt sich auch immer Mühe, aber.
Ne? Nein, ich liebe Sakai, ja, wenn ich schwul wäre, würde ich ihn heiraten, also jetzt mal ehrlich, den finde ich großartig, aber jeder hat mal einen guten, schlechten Tag oder eine gute und eine schlechte Phase und der war heute nicht gut.
Ja, zu Recht ausgewechselt worden, muss man auch wirklich sagen. Ja. Also ich meine, es war natürlich ein Zugeständnis, wenn es da irgendwie 3-0 steht, dann bringt man halt den 17-, 18-jährigen Wagnermann da einfach mal rein.
Ja, super. Ich sehr gut. Finde ich total super.
Ja. Aber wie gesagt, das hat sich Sakai heute auch die Auswechslung auch verdient. Also es war kein gutes Spiel.
Nee, das war kein gutes
Spiel. Aber ich finde, so im Mittelfeld, also, oder ich muss ja hier wieder bei meinem kleinen Liebling Bates anfangen, also im Vergleich zu viel.
Besser. Ja, viel besser.
Muss man schon sagen.
Viel besser, ganz, ganz klar. Ja. Wenn ich das Spiel des HSV kritisiere, weil ich finde, ganz ehrlich, wir hatten doch nie Ruhe am Ball. Also ich finde, das war ein relativ hektischer Kick von uns. Und wie gesagt, ich fand, das war kein schöner Fußball, aber das meine ich bitte nur, oder das möchte ich bitte nur so als halbe Kritik verstehen, weil es ist doch logisch, oder ich hoffe es zumindest, dass es logisch ist, dass wir am 20. Spieltag einen besseren Fußball spielen als am 2. Spieltag. Wir müssen uns da einspielen. Die Mannschaft hat auch hier wieder gezeigt, sie wollen, auch wenn so ein sofortiges Gegenpressing kommt, sie wollen das spielerisch lösen, sie wollen versuchen, die Bälle nicht hoch und weit zu spielen. Haben sie jetzt ab und zu mal gemacht, finde ich auch völlig okay. Aber meistens haben sie versucht, das spielerisch zu lösen. Dass da natürlich nicht immer alles gelingt, ist doch klar. Aber du musst es einfach mal machen, um irgendwann dann natürlich auch in eine gewisse Sicherheit zu kommen. Aber wir haben so früh geführt, Sascha, und der HSV hatte irgendwie nie wirklich eine Sicherheit im Spiel, empfand ich zumindest.
Nee, gebe ich auch absolut recht. Also wie gesagt, auch nach 2-0-Führung, da war es so, lass mich lügen, es war knapp vor der 40. Minute, als der erste dann auch wirklich gefährliche Torschuss von Sandhausen kam. Wenn der reingeht und danach die 2-3 Minuten, also da war Sandhausen gut, aber wie gesagt, das war aber dann auch erst in der 39. Minute. Also bis dahin hab ich zumindest nie das Gefühl gehabt, dass hier da was anbrennen könnte. Liegt natürlich am schnellen Tor, an der schnellen Führung.
Aber in der 39. Minute, um ein Beispiel zu nehmen, hätte es auch 0-0 stehen können, ne? Oder 1-1. Also ich sehen wir es mal so. Kiel, ich gucke nochmal kurz auf Kiel. Die erste halbe Stunde waren wir klar besser. Über 90 Minuten, muss man sagen, hat Kiel dieses Spiel völlig verdient gewonnen.
Absolut.
So, und wenn ich jetzt auf unser Spiel gucke, dann muss ich sagen, nach 90 Minuten, also wir hatten das Spielglück endlich mal auf unserer Seite. 2 Tore wurden uns echt geschenkt. Das muss man, denke ich, so sagen. Dafür möchte ich mich auch nicht entschuldigen. Wir haben nämlich auch schon oft Spielpech gehabt. Also insofern ist ja auch schön, wenn wir mal Glück haben. Aber wenn ich mir nur das reine Spiel angucke, dann hätte so ein Spiel auch 1-1 ausgehen können. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der HSV völlig verdient als Sieger vom Platz ging. Also das würde ich, also
nee. Ja, das Spiel lief dann auch ab dem 3-0, also da war auch irgendwie auch komplett die Luft raus, sag ich mal.
Ich habe mir vorgenommen, ja nicht so oft zu unterbrechen. ich lerne noch, ich ist ja auch noch am Lernen. Aber nach dem 0-3 spielte weiterhin Sandhausen genauso mit. Da hätte ich jetzt gedacht, die sind irgendwie nach 70 Minuten platt, weil es sollte da über 30 Grad auf dem Platz sein. Und da habe ich gedacht, mein Gott, die haben so viel investiert, die gehen nachher unter und sind auch moralisch irgendwie am Boden. Aber ich fand, die haben bis zur letzten Minute genauso mitgespielt. Ich sage ja nicht, dass sie toll gespielt haben. Ich sage ja nicht, dass sie unverdient verloren haben. Das alles nicht. Aber ich hätte ehrlich gesagt gehofft, mit einer 3-0-Führung und bei so einem Wetter und die anderen sind die ganze Zeit viel gelaufen, viel angerannt, habe ich gedacht, dass der HSV sich in der letzten Viertelstunde noch 2-3 hochkarätige Chancen erspielt. Aber davon habe ich ehrlich gesagt nach der 59. Minute, also die letzte halbe Stunde war langweilig.
Da hättest du im Grunde nach dem 3-0 hättest du im Grunde abpfeifen können, habe ich so gedacht, irgendwie, weil so wahnsinnig viel ist da nicht mehr passiert. Ich hätte mir noch ein Tor mehr gewünscht, dann hätten wir nämlich endlich ein positives Torfeld gehabt. Hätte nicht sollen sein.
Es hätte nicht sollen sein. Nein, das stimmt. Lass uns doch mal kurz über die 3 Tore sprechen.
Sehr gern.
Narey, geil, dass der es einfach mal probiert hat, oder? Beim 1-0.
Ja, ja, ja. Ne, wie gesagt, das ist ja seine Fähigkeit. Ne? Also wie gesagt, er ist ja nicht begriffsstutzig, ne? Sondern wie sagt man, antizipiert da sehr schnell, ne? Und sieht genau. Dann auch sehr schnell, okay, das kann ich, ich lege ihn mir auch da vor und versuch's dann einfach mal. Hat er natürlich beim Abschluss Glück gehabt, aber das brauchst du eben auch mal. Ne? Und wer es nicht probiert, ne? der kann eben im Zweifel nicht zum Tor kommen. Also gut gemacht, auf jeden Fall.
Finde ich auch. Also ehrlich gesagt, 10-mal raufschießen, einmal triffst du, ne? Und du musst halt 10-mal schießen. Ja. Wenn du es nicht machst, dann triffst du halt nie. Ne? Also insofern, das war super.
Fand ich auch. Und wie gesagt, Tor für die Geschichte, ne? Das erste, zweite Tor des HSV. Eins von sehr vielen, die kommen werden. Mal gucken.
Das wollen wir mal stark hoffen. Und Narey generell ein geiles Spiel gemacht, finde ich.
Ja,
ich fand, sehr gut. Der war auch echt da, toll, ne? Am Ball.
Was du gesagt hast, eben der Moderator irgendwie, der Kommentator bei Sky. Der hat dann gesagt, irgendwie, naja, also resümieren schon seine besten Leute, Janicic und Van Drongen und Narey nimmt er da ganz klar raus. Der hat einfach nur seinen Job gemacht. Ey, ganz ehrlich, zwei Dinger hat er gemacht. Am anderen Tor war er im Grunde auch noch beteiligt, kommen wir gleich zu. Der hat doch ein Riesenspiel gemacht.
Klar, also, war ich auch. Und Janicic, ich musste so lachen, ne? Also er hat besser gespielt, als ich es erwartet habe. Und insofern freue ich mich ja auch. Aber da war auch Licht und Schatten. Aber der Holger Pfaff, ich weiß nicht, ob er mit dem verwandt ist, aber der hat ihn ja schon fast in die Nationalmannschaft gesprochen. Ein brillantes Spiel, also absolute Spitzenklasse. Da habe ich so gedacht, das habe ich nicht gesehen. Den Van Drongelen, den fand ich die ersten 60 Minuten auch saustark, aber Van Drongelen hat er gerade für mich zum Schluss des Spiels viele Fehlpässe, viele Unsicherheiten, wo ich so gedacht habe, scheiße, also der konnte das noch nicht über 90 Minuten zeigen.
Mhm. Ja gut, aber wenn die ersten 60 immer so laufen wie heute, dann kann er gerne zwei, drei. Ne, ich weiß auch, dass du ihn ja jetzt nicht schlecht reden willst.
Nein, wie gesagt.
So brillant wie Holger Pfand haben wir die eben nicht gesehen. Mhm. Aber Hubs, das ist der Unterschied, ne? Wir sind Fans, da sind die Experten.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist auch ein großer Fan. Und das macht das ihn natürlich generell mir schon mal sympathisch. Der Holger Pfand ist ein sympathischer Kerl. Aber, wenn ich Sandhausener gewesen wäre, hätte ich gedacht, ich werde verrückt.
Das war es dann, ne? Aber waren ja alle im Stadion, alle sind Hauser, also gefühlt zumindest. Ne?
Ja, das stimmt.
So, das 2-0. Wie gesagt, das war natürlich auch wieder eine wunderschöne Szene von Narey.
Wieso Narey eigentlich?
Ja, weil er diesen. Oh, ich greife im Grunde schon die Rubrik vor.
Ja,
Szene des Spiels und so weiter. Aber dennoch ist es so, dass er diesen, Gott, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, Herrn Kister, sein Gegenspieler in dieser Szene, so schön den Ball durch die Beine gespielt hat, dass der ihn nur noch faulen konnte. Also sowas ist ja Höchststrafe, sag ich mal. Da wird man natürlich gefault. Und dieser Freistoß, der diesem Foul dann folgte, der führte zum 2-0. Schöner Freistoß, Douglas Santos, geiler Kopf.
Ja. Geiler Kopfball und ich glaube, das war gar nicht so gewollt, aber auch, wenn man die Zeitlupen gesehen hat, auch ganz toll, dass auch Lasogga, sag ich mal, den Van Drongelen geschützt hat, ne?
Ja.
Also die Verteidiger von Sandhausen konnten den Van Drongelen gar nicht an diesem Kopfball hindern, weil irgendwie Lasogga genau hinter ihm stand, auch hochgesprungen ist und seinen breiten Körper, seine Masse da sozusagen wie so ein Schutzwall verwendet hat. Und Van Drongelen richtig, aber auch richtig geil getimter Kopfball, wunderbar. Ganz toll. Ja,
muss ich sagen. Ich auch. Das ist wie sonst nur bei anderen Vereinen. Das haben wir heute mal bei uns. Also, man kennt das
genau. Nee, das kennt man gar nicht. Ist das wirklich der HSV? Oder war das Bayern München mit diesen roten Trikots? Sah gut aus übrigens.
Ne? Ja, genau.
Sah schick aus.
Übrigens habe ich heute hier meine Glückshose an. Ne? Ich habe die Rothose heute an.
Also oh, dann bitte ab jetzt immer.
Genau. Ja, und dann haben wir noch, beziehungsweise wir haben ja noch ein Abseitstor, das nicht gegeben wurde. Zwischen dem 1-0 und dem 2-0 war ja Pierre-Michel Lasogga, der ein schönes Kopfballtor erzielt hat, aber stand da wohl auch ganz klar, so 1,5 bis 2 Meter sicher im Abseits. Aber er kann es zumindest, ne? Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen bei Twitter reingeguckt und da war es, glaube ich, saure Hefe 1887, der getwittert hatte. Also Kopfbälle kann er, dann müssen wir Lasogga nur noch beibringen, wo er zu stehen hat. Ne?
wobei ich fand jetzt Lasogga zum Beispiel auch nicht so schlecht, wie Holger Pfand ihn mir gemacht hat.
Ja.
Natürlich, wenn du der einzige Sturmspitze bist, dann brauchst du mehr Abschlüsse. Hat er überhaupt einen Abschluss gehabt? Wenig, glaube ich. Also ich sag mal, da brauchst du schon ein bisschen mehr Abschlüsse. Aber er lebt natürlich auch davon, dass er gefüttert wird. Das wurde er nicht. Und dann gab es so eine, ich nehme es jetzt nicht vorweg, Szene des Spiels, aber für mich eine lustige Szene an diesem Nachmittag war, dass La Soga einmal ganz mit nach hinten gearbeitet
oh,
hat.
Ja.
Und ich habe jetzt zu meinem Vater und zu meinem Sohn gesagt, das finde ich stark vom La Soga, dass der auch mal nach hinten geht. Und in der Sekunde flankt er diesen Ball. der war zum Gegentreffer gefunden. Und die beiden guckten mich natürlich an. Und haben gedacht, oh Mann, der Typ hat gar keine Ahnung vom Fußball, aber so gar
das
nicht.
Das war schon nach dem 3-0, Gott sei Dank. Also da hätte man das im Zweifelsfall wahrscheinlich verziehen.
Ja, und aber ich musste so lachen. Satz war gerade ausgesprochen. Mensch, das finde ich aber gut, dass der da... Und dann bang. Ich denke, so. Scheiße.
Ja, genau. Ja, das war sowieso so eine kleine Phase, da waren sie so ein bisschen unsicher, auch irgendwie ein paar Minuten später hatte ja dann Pollersbeck auch so einen fulminanten Fehlpass da gespielt, direkt in den Schuh des Gegners rein, das hätte dann auch, das waren so zwei, drei Szenen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt dürfen sie aber wieder aufwachen und normal weiterspielen.
Und das meine ich halt, das meinte ich halt am Anfang, ein letztes Mal sage ich jetzt Kiel, Hashtag Kiel. Kiel hatte, als die nachher uns bespielt haben und als es nachher 2-0 für Kiel stand, die hatten so eine Sicherheit. Weißt du, wir kamen überhaupt nicht mehr ins Spiel. Wir wurden auch unsicher zugegeben und so, ne? Aber diese Sicherheit strahlte der HSV in Sandhausen zu keiner Zeit aus. Weder am Anfang noch in der Mitte noch am Ende. Irgendwie, Sandhausen war relativ schwach. Ich fand diesen Isländer da, was hast du gesagt, der schönste Spieler der zweiten Liga. Der übrigens wirklich ja sehr gut aussieht, keine Frage. Das war aber auch spielerisch der auffälligste. Ich fand, der hat nochmal so ein bisschen Kultur in das Spiel der Sandhausener gebracht oder Sandhäuser gebracht.
Ja.
Aber ansonsten war von denen natürlich auch nicht viel zu sehen, das muss man sagen.
Nee, der war ziemlich auf sich allein gestellt. Das war so eine klassische Szene, irgendwann auf dem rechten Flügel, da tanzt er da schön mit dem Ball und kommt da durch und findet aber niemanden, den er anspielen kann. Also das war wirklich die Szene hat das Sandhäuser, müssen wir sagen, Spiel gut beschrieben auf jeden Fall.
Ja. Sag mal, habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden? Das sind 14.000 etwas Einwohner, aber ins Stadion passen 15.000.
Ja, ungefähr so. Ich hätte jetzt gesagt 14.000 Einwohner und 14,5 ins Stadion. Irgendwie so wird
aber
es sein.
Aber wenn alle Einwohner von Sandhausen ins Stadion gehen, ist Sandhausen ausgestorben. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig.
Das finde ich so geil.
Wobei, wie gesagt, es gibt ja einen Auswärtsblock. Ne? Also 10% musst du ja wieder abrechnen. Ach, das ist
Nein, ich finde das aber lustig.
Ja, klar. Es ist sehr schön. Also wie gesagt, ich die ganze Woche über, wie gesagt, ich kann nichts Negatives an Sandhausen finden. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Wie gesagt, den HSV nicht aufs Korn zu nehmen und trotzdem da schöne Werbeaktionen zum Spiel zu machen. Und ich hatte ja in der vergangenen Woche gesagt, und wenn sie dann noch die Punkte da uns mitgeben, dann habe ich keinen Grund zu meckern und genau so war es. Das ist ja schön. Ne?
In meiner Twitter-Leiste habe ich jetzt leider so gut wie gar keine Fotos aus Sandhausen gesehen. Viele Fotos vom Stadion, aber nichts von der Stadt. Aber das, was ich so bei Twitter verfolgt habe, müssen sich die HSV-Fans ja auch ganz wohl gefunden haben. Sven GZ vom HSV-Talk und so. Ich glaube, die waren alle ganz zufrieden da.
Ja, das glaube ich. Ist auch ein Brustlöser, wenn du vor Ort bist und dann bist du ja noch mal aufgeregter als vielleicht vom Bildschirm und nimmst da diese 600 Kilometer hin und auch wieder zurück auf dich und dann hast du dieses 0-3, jetzt sag ich es noch mal, gegen Kiel noch mal im Nacken, ne? Und du willst endlich auch punkten und das ist natürlich dann stimmt einfach alles an so einem Tag. Ne?
Ich lege mich jetzt schon mal fest. Na? Beginn der Rückrunde, auswärts in Kiel, gewinnt der HSV. Weil wir so oft jetzt schon mal sagen, Kiel, Kiel, Kiel. Das tat uns allen verdammt weh, oder? Und die letzte Woche hat auch wirklich keinen Spaß gemacht, ne? Und ich hatte auch so ein bisschen Respekt und Schiss vor Sandhausen, weil du denkst, was passiert eigentlich, wenn es da auch nochmal schief geht?
Ja,
da gab es ja auch einige, die bei Twitter geschrieben haben, dann brennt in Hamburg der Baum. Da habe ich dann immer geantwortet, zumindest wenn ich Lust hatte und Zeit hatte, habe ich gesagt, nee, also vielleicht bei den Medien brennt der Baum. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei Ralf Becker der Baum brennt. Oder bei Christian Titz und bei den Fans, denen ich so folge, klar wären wir erstmal alle traurig und enttäuscht gewesen, aber da brennt ja auch nicht der Baum. Und deswegen meine ich ja, jetzt haben wir zwar gewonnen, das ist geil, ne? Aktuell sind wir Achter in der Tabelle, wobei wir jetzt nicht wissen, wie die Spiele am Sonntagnachmittag und auch am Montag noch ausgehen, aber wir sind irgendwo im Mittelfeld der Tabelle. Und mein Gott, wir werden jetzt nicht jedes Spiel gewinnen und aber jeder Sieg bringt dir ein bisschen Sicherheit und ich, wie gesagt, lass die Mannschaft jetzt mal 5-6 Spiele spielen, dann festigt sie sich. Das ist vielleicht nicht schlecht.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, die Tabelle gucke ich eigentlich nie vor dem 7., 8. Spieltag an. Also so, wenn so ein Viertel der Saison rum ist, dann finde ich, dann kann man so eine erste Tendenz irgendwie ablesen, wohin es denn gehen könnte.
Aber es war natürlich gerade jetzt, ne? Mit Freitagabend St. Pauli-Sieg. Ja, die Nummer 1 der Stadt sind wir, sagen der.
Da will ich was zu sagen, genau.
Sagen der ganze Millern-Tor und sieht natürlich dann doch für die Moment scheiße aus, wenn St. Pauli auf 1 ist und HSV auf 18. So, das konnten wir jetzt mal ein bisschen korrigieren. Aber zugegeben, das ist alles Necken, das ist alles nicht ernst gemeint, weil es ist zweiter Spieltag.
Du musst mal dran denken, ne? Also letzte Saison 2017, 2018, zweiter Spieltag, Freitagabendspiel, wo stand der HSV da?
Eins.
Auf Platz 1, was ist aus ihm geworden? Wie gesagt, ne? Und da denken wir es nochmal an St. Pauli. Die Saison ist lang und wenn sie singen, die Nummer 1 der Stadt sind wir, sei ihnen gegönnt. Als ich das zum ersten Mal dann da gelesen habe, beziehungsweise das Video gesehen habe mit diesem Singsang, da habe ich noch gedacht, jetzt weiß ich, was ich die letzten 7 Jahre vergessen habe, nach jedem Scheißspiel dieses Lied zu singen.
Jeder Niederlage, die Nummer 1 der Stadt. Aber ich könnte mir vorstellen, ich hoffe natürlich, dass der HSV viel öfter vor St. Pauli stehen wird in dieser Saison. Aber wenn sich die beiden Fanlager mit so einem Gesang betteln, ja, und mal singen wir das, mal die und hoffentlich viel mehr wir, das wäre doch auch ganz nett. Also das sehe ich ganz entspannt.
Ja klar, ne? Wie gesagt, das ist ja auch der einzig richtige Weg. Ne? Also wir die Rivalität gerne, aber auch nur während der 90 Minuten dann bitte. Oder 180, wenn man halt zu verschiedenen Anschlusszeiten spielt. Ne? Wie gesagt, dann darf das bitte sein, aber bitte nicht persönlich. Und naja, aber wie gesagt, das werden wir heute nicht klären. Ne? Wir wollen ja über die Tore sprechen, wir haben noch eins. Ne? Wir haben ja so viele Tore heute wieder geschossen.
Das stimmt.
Ne? Wann war es denn? 59. Wie gesagt, ja, wieder unser großartiger Khaled Narey. Und was war das denn bitte für ein Tor? Also da wird zum Torwart der Sandhäuser zurückgespielt und der möchte den Ball quer zum Verteidiger schießen, aber schafft es nicht.
Ja, das war echt merkwürdig. Den hätte er auch weghauen müssen. Sag ich mal, Alter, dieser Torwart hat einen rabenschwarzen Tag. Da muss man dem Holger Pfand auch mal loben, ne, dass er mehrmals darauf hingewiesen hat, dass Sandhausen mit Abstand die beste Defense der letzten Saison hatte mit 33 Gegentreffern. Und da hat er ja auch gesagt, dass der Torwart einen großen Anteil daran hat, dass sie damit die Mannschaft waren, die mit Abstand wenigsten Tore kassiert haben. Also da hat er den Torwart, finde ich, dann auch ganz nett so in Schutz genommen. Aber der hatte einfach einen ganz schweren Tag. Aber hier kommt noch mal Holger Pfand. Holger, wenn du das jetzt hier hörst, diesen Podcast, ne, warum hat dieser Torwart diesen schlechten Pass geschlagen? Weil Lasogga ihn angelaufen ist.
Also
das muss man ihm auch, oder? Das muss man ihm Lasogga auch mal...
Wie gesagt, alle loben immer Matthias Sammer, den super Experten. Aber Hobst, du hast das hier richtig analysiert, genau
der
richtig.
Wenn der Matthias nervt mich auch, wenn er mich immer wieder ständig in den Werbepausen fragt, ey Hobst, was soll ich jetzt sagen und so. Ne? Wie hast du das gesehen? Das nervt mich auch,
muss ich sagen. Ja. Wir schmeißen ihn auch bald aus der Skype-Konferenz raus, es bringt ja nichts hier. Ne? Aber es ist wirklich so, wenn Lasogga da nicht hingelaufen wäre, das hat er gut gemacht. Und das spricht auch wieder, ich sag's immer wieder gern, für den Profi Lasogga, der geht die Wege ein. Einfach, ne?
Hast du völlig recht, das stimmt.
Und oft bringen die auch nichts, aber dann eben auch, weil die Mitspieler nicht mitdenken. Und nun hat dieser Weg mal was gebracht. Das freut mich sehr für Lasogga. Das gebührt auch ihm das Tor.
So, über welchen Spieler wollen wir noch sprechen beim HSV?
Oh, fällt dir denn noch irgendjemand ein?
Total.
Mal gucken, wen hast du?
Mein Spieler.
Ich muss natürlich über Orel Mangala mit dir sprechen.
Ah, okay.
Aber nur ganz kurz. Ich wollte mich eigentlich nur fragen, wie hast du unseren Neuzugang, unseren Neueinkauf, wenn man ihn denn so nennen darf, überhaupt gesehen?
Unauffällig, das meine ich aber jetzt nicht böse, sondern ich glaube, der hat keine großen Fehler gemacht. Ich habe den jetzt aber auch nicht groß in Erscheinung treten sehen. Dafür, dass der erst eineinhalb Trainingseinheiten mitgemacht hat, ist das eine ganz gute Leistung.
Wirklich solide, muss ich auch sagen.
Und ist 20 erst.
Ne? Ja, das ist ja das Schöne. Ne? Es sind diese jungen Bengel da wirklich. Wie gesagt, das war ja jüngste Mannschaft gegen älteste Mannschaft der Liga. Also, und das erfüllt mich natürlich mit großer Freude zu sehen, dass diese Youngster dann eben auch in der Lage sind, da ein Spiel vernünftig aufzuziehen. Ne?
Also, jetzt müssen wir wirklich nur noch Ekdal und Kostic verkaufen, damit wir auch bei diesem Thema jetzt mal Ruhe haben. Ich finde es sehr gut, dass der HSV gesagt hat, Zugänge sind nicht mehr geplant. damit haben sie jetzt abgeschlossen. Und ja, nun lasst die Jungs mal miteinander arbeiten. Ich habe auch ein richtig gutes Gefühl, dass wir noch ein richtig paar schöne Spiele sehen werden.
Ja,
Ist immer das Gemeine. Natürlich, das Selbstverständnis des HSV muss sein, du musst um den Wiederaufstieg kämpfen. Ja, ich sage ja auch nicht, dass dieser Kampf aussichtslos ist. Ich hoffe ja auch, dass uns das gelingt. Aber ich in allererster Linie erfreue mich einfach daran, wenn ich endlich viele junge Spieler sehe, die gut miteinander Fußball spielen. Das wünsche ich mir als HSV-Fan schon seit so vielen Jahren. Und wenn es dann am Ende nur für Platz 6 reicht, dann ist das halt so. Ich fand jetzt auch ehrlich gesagt, da in Sandhausen zu spielen, auch gar nicht so schlimm. Ich habe mir das als Erstliga-Fan immer vorgestellt. Oh Gott, diese hässlichen Stadien, alles so klein und so. Und dann siehst du im Hintergrund da irgendwie noch eine Bäckerei und eine Tankstelle, weil das Stadion nicht zu ist oder so. Alles Quatsch. Ich fand, das war auch eine gute Stimmung. Auch Riesenlob natürlich an unsere Auswärtsfans. Richtig geiler Support. Und insofern, mir macht das jetzt nichts aus. Das Einzige, was halt doof war Sonntag 13:30
Ja,
das ist irgendwie blöd. Ne?
Aber grauslige Uhrzeit. Also das ist einer der Hauptgründe, warum wir da eigentlich auch wieder sofort raus müssen.
Ja,
einigermaßen vernünftige Anschlusszeiten wieder haben. Ne? Das soll gar nicht hochnäsig klingen. Aber wer möchte sich denn bitte ernsthaft Sonntag 13:30 da ja, gerade Mittag gegessen hier, ne? Und dann schon wieder irgendwie vor den Fernseher setzen oder also, weiß ich nicht.
Ja. Wir haben in der Mittagspause schnell mal eine Wurst gegrillt.
Ja.
Wir haben uns getroffen davor, aber da hatte noch keiner von uns richtig Hunger, weil es war Sonntag, alle haben erst um 10:30 gefrühstückt. So, da willst du ja nicht Mittagessen gehen. Aber noch einmal, also mein Gedanke davor war ja, natürlich möchte ich, dass der HSV aufsteigt und natürlich möchte ich wieder Erstliga-Fußball sehen. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, Hobbs, wir steigen auf, aber nur irgendwie verkrampft und irgendwie, was weiß ich, oder wir spielen mit der jüngsten Mannschaft einen erfrischenden Fußball, aber hauen uns dann aber natürlich noch ein paar Dinger rein und werden dann leider nur Fünfter oder Sechster, dann würde ich sagen, Sascha, ich nehme das Zweite. Ich will lieber das natürlich, ne?
Grundsätzlich ja, man muss natürlich immer im Hinterkopf die finanzielle Situation haben und
Ich sag ja nur als Fan.
Denn Zeit dafür haben wir eigentlich nicht oder beziehungsweise leisten können, kann man sich das nicht, aber wie gesagt, man weiß ja auch, wie sehr das lähmen kann, wenn man sich zu sehr unter Druck setzt oder wenn die Youngster da wirklich zu sehr unter Druck sind. Also
das stimmt.
Von daher, ich nehme auch gerne eine sehr gut eingespielte junge Truppe, die mir einfach Spaß, wo es mir einfach Spaß macht zuzugucken.
Ja. Aber, und am allergeilsten wäre es natürlich, wenn diese Truppe dann auch noch so viele Spiele gewinnt, dass wir direkt wieder aufsteigen. Aber ja, ich wollte damit nur sagen, ich empfand jetzt das Spiel mir anzugucken. Ich habe wirklich Respekt gehabt, so als HSV-Fan, der die zweite Liga nie verfolgt hat. Mhm. Oh Gott, und dann in so einem kleinen Stadion wie Sandhausen. Aber ich muss sagen, nö. Also, hat sich doch ganz gut angefühlt.
Ja,
also,
ja, ja.
Alles
das ist
okay.
Nichts Schlimmes. Ja, genau. Ja.
Alles okay.
Ist man halt nur nicht gewohnt. Aber du hattest gesagt, du wolltest über einen Spieler noch sprechen.
Ja, also mein Man of the Match, fand ich, weil ich endlich von ihm ein gutes Spiel gesehen habe. Das war Jairo. Wie heißt das so? Jairo?
Ja, also jetzt ist es aufgelöst. Ich habe im Gegensatz zur vergangenen Woche habe ich tatsächlich sein Trikot mal von hinten gesehen. Samperio steht da drauf.
Okay,
und lass uns doch jetzt einigen Samperio zusammen.
Na gut, okay. Dann sagen wir Samperio. Das, da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Der hatte auch so ein paar Fehlpässe drin, aber der hatte ganz viele Szenen für mein Empfinden, wo er antrittsschnell war und wo er in hoher Geschwindigkeit den Ball eng am Fuß hatte und dem ihm auch nicht abgenommen worden ist.
Ja.
Der letzte Pass oftmals fehlte dann noch. Also ich denke, da ist auch noch Luft nach oben. Aber ich habe echt bei dem Freundschaftsspiel gegen Monaco und dann gegen Kiel, da habe ich gedacht, wer ist das denn? Ja, und gerade gegen Monaco, da haben wir eigentlich ja ganz gut gespielt. Aber ich fand, da war der sowas von blass geblieben. Und jetzt muss ich sagen, das war derjenige, der mir am meisten Freude gemacht hat, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist ein guter Kicker.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, das hatte da auf der linken Seite wirklich sehr, sehr gut gepasst mit den ganzen Linksfüßern, die da rumliefen, Van Drongelen, Douglas Santos. Ne? Ich glaube, selbst Mangala, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich ihn, der ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, aber ich meine, der hat in der Tendenz auch eher einen linken Fuß. Und das hat schon alles gut gepasst, diese linken Hunde da auf der linken Seite, auch mit Samperio da mit eingerechnet. Nee, da muss ich dir recht geben. Er hat eine ansprechende, für Zweitliga-Verhältnisse eine ansprechende Leistung gebracht.
Total. So, ne? Letzter Punkt, über den ich zumindest noch sprechen wollte, war das Interview mit Christian Titz bei Sky vor dem Spiel.
Ah, okay.
da wurde er gefragt von dem Holger Pfand hier, warum Arp nicht spielt. Ja. Und da hat Titz zwei Antworten gegeben.
Okay.
Und eine fand ich wirklich grausam und die andere fand ich aber auch sehr nachvollziehbar und gut.
Okay.
Er hat gesagt, zum einen, auf so einen jungen Mann prasselt so viel ein und was der so durchgemacht hat in diesem Kalenderjahr mit seinem Abi und dem Führerschein und Abstiegskampf und Bayern München, ne? Also der muss erstmal zur Ruhe kommen. Da muss ich sagen, ey, das höre ich mir schon seit einem Vierteljahr an. Das finde ich ist kein gutes Argument mehr.
Okay.
Also ich empfand das als eher dünn. Dann allerdings hat er gesagt, dass sie im Vorfeld wussten, dass für den Spielertyp Arp hier keine Startelf-Nominierung drin sein wird.
Ja.
Und das bedeutet, er spielt nicht über die volle Zeit, aber er möchte, dass er immer mehr spielt. Also lieber dann in die zweite, wo er von Anfang an spielt. Und da habe ich dann sofort gedacht, ja, natürlich in der zweiten zu spielen ist jetzt besser als 80 Minuten auf der Bank zu sitzen und dann irgendwie nur ganz zum Schluss reinzukommen. Und Fiete hat ja auch ein Tor gemacht.
Zwei sogar.
Gemacht. Also insofern muss man sagen, am Ende dann alles richtig gemacht.
Ja, genau. Und ich glaube nämlich, trotzdem sowas wie Bayern da schon so ein bisschen hier in Richtung Fiete Arp gewinkt hat, ich glaube auch, dass der Spieler selbst einfach heiß ist und einfach wirklich Fußball spielen möchte. Und wenn der Trainer ihm vermitteln kann, dass es für ihn besser ist, 90 Minuten in der Regionalliga zu spielen, als ja nur 10 Minuten in Sandhausen, wo es eh schon 3-0 steht und jeder nur noch den letzten Sommerkick und sich die Bälle hin und her schiebt, dann glaube ich, dann macht er das auch gern. Ne? Und da holt er sich dann Selbstvertrauen durch die Tore, durch die Erfolgserlebnisse in der zweiten und dann kann er eben auch gestärkt wieder in die erste zurückkehren.
So sieht das aus. Gut.
Sehr schön.
Alles, wunderbar. Haben wir alles
erklären können. Ich finde ja. Mir fällt nichts ein, was noch fehlt. Ne?
Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir in unsere nächste Rubrik und die heißt dann Szene des Spiels.
Szene des Spiels, genau.
Wir haben euch wie immer gefragt, was war eure Szene des Spiels? Und wir beide haben relativ hektisch über Twitter immer wieder darauf hingewiesen, Vorsicht, ne? Wir nehmen schon eine Stunde nach Abpfiff diesen Podcast auf.
Ja.
Nicht, dass ihr das versäumt, denn alles, was ihr uns an diesem Sonntag, den 12. August, so um 17 Uhr schickt oder um 17.30 Uhr, das können wir einfach nicht mehr vorlesen.
Nee, genau.
Und insofern, aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, ich habe auch noch nichts gelesen, aber ich glaube, es sind wieder sehr, sehr viele Vorschläge gekommen, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, wir werden natürlich wieder alle, die es richtig gemacht haben, vorlesen und auch gern und ab und zu auch mal einen Satz sagen. Aber wenn wir jetzt bei jedem Tweet, den wir bekommen haben und über die ich mich auch sehr freue, große Analysen machen, dann wird das hier wieder ein 2-Stunden-Podcast.
Das stimmt. Und wir bemühen uns ab dieser Folge, dass wir nur noch die Beiträge oder die Nominierung vorlesen, die auch wirklich eine Szene beinhalten. Wenn jemand etwas schreibt mit dem Hashtag, ne, in diesem Fall war das ja SDS02 für Szene des Spiels, zweiter Spieltag. Wenn wir dabei merken, da geht's nicht um eine Szene, sondern um eine allgemeine Aussage, dann werden wir zumindest versuchen, das dann nicht vorzulesen. Das meinen wir dann nicht böse, seid ihr nicht beleidigt oder enttäuscht oder sauer auf uns. Nein. Einfach beim nächsten Mal anders machen und versuchen, auf eine Szene sich zu konzentrieren. Ich würde sagen, wir legen los.
Genau.
Bei mir der Erste, der geschrieben hat, ist Lars Zeuke. Bei dir auch?
Ja.
Alles klar. Dann fange ich an und sage, Lars Zeuke hat geschrieben, meine Szene des Spiels, das 1:0 durch Narey, da es das erste Zweitligator in der Geschichte des HSV ist.
Jo, genau. Und in dieselbe Kerbe haut auch Thomas G. Meine Szene des Spiels war das Tor durch Narey. Geil geschossen und pennender Sandhäuser Torwart aus dem ersten Zweitligator des HSV.
Pennender Sandhäuser Torwart.
Mensch, der Arme, ja, dass der aushalten muss.
Hervorragend hat geschrieben, das Tor von Khaled Narey zum 1:0 Hosenträger lassen grüßen.
Ja, und das Muschelrauschen schreibt hier, der Kopfballschuss von Lasogga leider ja abseits. Ja, aber immerhin eine Szene.
Spike DIH sagt 59. Minute, passgenaue Vorarbeit des Heimtorwarts zum 0:3.
Ja, gemein, stimmt. Ne? Ja, es ist genau so ein bisschen Schadenfreude ist da, klingt da auch durch, aber ja, er hat auch eben nicht eine allzu gute Figur abgegeben heute, muss man ja sagen. Nächste Woche hält er wieder zu null und dann ist alles gut. Ja, dann ist Steffen Sönksen dran, über den ich mich sehr freue. Der Angriff vor dem 3:0, sagt er. Santos unter Druck, passt zurück an die eigene Eckfahne, zurück verdrungenen. Ab da 4-5 Pässe, ratzfatz nach vorne und Narey kommt zum Abschluss. Wundervoll zielstrebig. So sollen Titzsche Angriffe laufen.
Ja, herrlich. Das stimmt. Hat aber auch, ja, das war auch so eine ganz geile Szene natürlich.
Das stimmt.
Nils Carey schreibt, meine Szene des Spiels kam von mir selbst, als ich in der 56. Minute nach einer guten Abwehraktion Janicic zugejubelt habe. Dass ich mal Janicic zujubel, hatte ich noch vor 2 Wochen kategorisch ausgeschlossen.
Ja, da siehst du mal, ne? So verändern Siege einen selbst, ne? Großartig. Ja, Sven S. schreibt, der Jubel von Rick van Drongelen nach dem 2:0. Totale Entschlossenheit und Willen. Guter Mann, super Einstellung.
DSMT Bu schreibt, Szene des Spiels. Fehlpass des Torwarts zum 0:3 in einer Phase, in der der HSV irgendwie um das Gegentor gebettelt hat.
Ja.
Um das Gegentor gebettelt fand ich, ja?
Ja, nee, das ist vielleicht nicht zu 100% korrekt ausformuliert.
Ein bisschen, ne? Ja. Extrem. Allerdings, das hat ja auch Holger Pfand gesagt, da stimme ich ihm auch zu. Klar, wenn in dieser Phase Sandhausen das 1:2 gemacht hätte, dann wäre das Spiel vielleicht nochmal gekippt. Mhm. Aber so richtig viele geile Torchancen hatten sich aber nicht erspielt. Ne? Das muss man mal sagen.
Ja, ja. Ich kenne das aber von mir, von FIFA 18. Wenn ich schon irgendwie so gern mal führe, dann versuche ich auch immer hinten in der Abwehr. Ich kann Lösung A vornehmen, damit es kein Gegentor gibt, aber das erscheint mir dann zu einfach, den Ball rauszuhauen. Ich will ihn dann schön rausspielen. Ja, und dann gibt es das Gegentor. So kenne ich das auch manchmal von mir selbst. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Ne? Naja. Gut. HSV Louis schreibt, Szene des Spiels für ihn, die Entstehung des 0:3. Schuhen wird an der Eckfahne bedrängt, begeht den Fehler des Spiels und passt in Richtung Strafraummitte. Dort ist Narey schneller als sein Konkurrent am Ball und verwandelt mit einem Schuss ins rechte Eck. Sah knapp aus, aber Geschenk gut angenommen.
Das habe ich übrigens auch gedacht, ne? Dass ich so denke, wenn du den daneben schießt, dann lacht natürlich wieder Fußballdeutschland über dich. Und der war echt eng, ne?
Das stimmt.
Seitenspringer sagt, Szene des Spiels war für mich die entscheidende Szene in der 7. Minute. Sowohl der Torwartfehler als auch das Tor durch die Beine, was eben auch erstmal gemacht werden muss, zeigte das Glück, das dem HSV eben auch geholfen hat.
Ja, so sieht's aus. Tom Rudra, gleiche Szene, 7. Minute. Narey nutzt die erste Chance stark zum 1:0 für den HSV und sorgt damit für die nötige Selbstsicherheit nach dem Kiel-Desaster.
Desaster.
Ja.
Tom Schwede, Fazit nach 88 Minuten. Meine Szene des Spiels war das 1:0 von Narey. Das war Wille pur. So muss man in der 2. Liga sich bietende Chancen nutzen, auch wenn die Vorlage von dem Torwartdarsteller des SV Sandhausen natürlich totale Kreisklasse war.
Oh, es ist so gemein, der arme Junge. Der
ja, aber gut, schon so aber gut, dass Holger Pfand und auch wir hier im Podcast, dass wir ihn auch schon gelobt haben, der muss in der letzten Saison wirklich stark gewesen sein. Vielleicht hat er einfach mal eine schlechte Phase gerade.
Ja,
gut genau. Für uns. Wir hatten doch schon mal so einen Torwart, der 3 Torwartfehler gemacht hat, ne?
War das von damals gegen Berlin.
Oder Berlin.
Berlin, ja. Die Sascha Burchardt damals. Da hat sogar Jarolim getroffen.
Ja, genau. Sowas hast du da mal. Ne?
So, der war so schwach, da hat sogar Jarolim getroffen. Ja, genau. Genau. Na gut, machen wir schnell weiter. Simon Elvers schreibt, der wunderschöne Freistoß von Santos auf Rick van Drongelen. Big Rick wird uns noch richtig Spaß machen. Seine Szene des Spiels.
Blöchi, Szene des Spiels war das 0:3 in der 58. Minute. Fasste das gesamte Spiel gut zusammen. Sandhausen hatte einen Rabenschwarzen Tag, an dem nichts lief und Narey hatte einen sehr guten Tag. So kann es laufen, nachdem auch der erste Torschuss sitzt.
Ja, genau. Gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Victory, Szene des Spiels für ihn, die 30. Spielminute, ein erfolgreicher Standard. Ausrufezeichen. Danke, Santos. Sollte sich Hand mal anschauen. Kopfball von Drongelen und endlich mal 2 Tore, Puffer.
Ja.
Was die relativ vielen leichten Fehlpässe mich nicht mehr haben nervös werden lassen. Ah, okay, alles klar. Ja,
das habe ich auch zu meiner Familie gesagt. Ist das nicht schön? Das war so in der 75. Minute. Habe ich gesagt, ist das nicht schön, hier mal nicht verkrampft vorm Fernseher zu sitzen?
Ja.
Und sagen, also 3 Tore schießen die nicht mehr. Ne? Also, Jan von Ehmann sagt, die halbhohe Rückflanke von Pierre-Michel Azogga war meine Szene des Spiels. Wir hatten heute in den entscheidenden Situationen das Glück, welches gegen Kiel noch fehlte.
Ja.
Ja.
Stimmt. Ernst-Peter Lau, seine Szene des Spiels, siebte Minute, erstes Zweitligator vom HSV durch Narei.
Auch der HSV schreibt, ja. In der 8. Minute ruft Titz unmittelbar nach dem Tor Sakai zu sich. Beide besprechen sich engagiert. Statt Jubel wartet noch Arbeit auf den HSV. Mein Spielfazit komprimiert in einer Szene. Das war noch nicht erstligareif, zu viel Unsicherheiten, aber man arbeitet daran.
Finde ich super. Das ist nicht schlecht.
Ja, ja, finde ich super.
Ja. Ich will den Vergleich natürlich, der hinkt jetzt, was ich jetzt sagen werde, aber das fiel mir auch immer bei den wirklich großen Trainern, so wie mein wegen Guardiola auf oder so. Ne? Wenn ein Tor für. Ja, ne?
Morgen in der Bildzeitung.
Beim
Nur der HSV-Podcast. Christian Titz auf einer Stufe mit Pep Guardiola. Lässt sich auch beim Friseur seines Vertrauens die Haare absäbeln. Ja, genau. Damit er dann.
Das hat nein, aber wie gesagt, wenn sie ein Tor geschossen haben, die Bayern meinetwegen schnell einen Spieler stappen und so und ab und so. Und das hat mich nicht gefallen. So, jetzt bitte das besser machen. Hast also gleich total, wieder ne, fokussiert.
Hast du total recht. Und auch der HSV hat total recht. Ja, stimmt. Ja,
genau. So, Konrad 1887 schreibt, meine Szene des Spiels war in der 90. Minute, als Ito einen Schuss, Querpass, man weiß es nicht genau, abgegeben hat. Eigentlich hätte man sich aufgeregt, aber man war einfach nur glücklich, dass gleich ja, abgepfiffen wird.
Der Lord hat uns auch geschrieben. Szene des Spiels, Narreis Abstauber nach Schuhens Tribut an die Kreisklasse B.
Ja, genau. Toddy schreibt, meine Szene des Spiels war das absolut fassungslose Gesicht vom Sandhausener Trainer Kotschak nach dem unfassbaren Fehler vom Torwart Schuhn, der den Ball ins Nicht spielte, wo Nare nur noch einschieben muss. Wohltun, so ein Gesichtsausdruck mal nicht beim Trainer des HSV zu sehen. Mann.
Sehr schön, sehr schön. Sowieso, dieser Trainer, ich finde den, damit man mir das gleich jetzt nicht unterstellt, dass das nur noch böse ist hier. Ich finde den wirklich sympathisch. Ich habe jetzt in den letzten Tagen so ein, zwei Interviews mit dem gesehen, auch die Pressekonferenz. Und mal ganz ehrlich, dieser Trainer von Sandhausen ist ein echt sympathischer Typ.
Absolut.
Punkt. Was ich jetzt sage, meine ich nicht böse. Ich fand aber, als er da so stand und mit diesem Gesichtsausdruck, den Totti gerade beschrieben hat, ich habe zu meinem Sohn gesagt, sag mal, wie heißt denn noch einer dieser Gegner von Batman? Der genauso aussieht wie der. Weißt du, diese schwarzen Haare, pechschwarz, dann diese weißen, silbernen Haare vorne am Anfang, wie so Hörner und dann dieser böse Gesichtsausdruck. Ich dachte, das sieht irgendwie von so einem Marvel-Comic oder von DC-Comic irgendwie. So ein Typ.
Okay, also, da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, okay.
Ich fand, der sah schon ziemlich besonders aus, muss ich sagen.
Das stimmt.
Gott, der arme Mann. Job Skieler schreibt, der erste Sieg des HSV in der zweiten Bundesliga. Denkt nur an die Szene des Spiels. Achso, na gut, okay.
Also, das war nochmal ein Hinweis, dass doch bitte viele, viele Menschen den Hashtag nutzen sollen.
Das stimmt, ne? Aber den hätte Jobst doch auch mal nutzen sollen, weil das hat er anscheinend nicht gemacht. Oder er kommt jetzt noch, das weiß ich.
Das stimmt, aber man muss bei diesem Tweet sehen, er saß zu diesem Zeitpunkt im Fanrestaurant Die Raute. Also,
sehr gut,
ins Stadion gewandert. Also wirklich ganz, ganz toll.
Perfekt.
So, ja, wie gesagt, dann die Rothosen würden wir sagen. Ja, die Rothosen schreiben, oder er schreibt, die Szene des Spiels war für mich die Flanke von Douglas Santos in der 30. Minute, die zum 2:0 führte. Was für ein geiler Kicker.
Ja. Zweitligist, nur der HSV. Krischer 1887 sagt, für mich gab es keine bestimmte Szene. Okay, dann nicht.
Dann sehr gut, sehr gut. Wir wollen genau sein. So, Christian wird es verschmerzt, glaube ich. Sehr schön. Andi Mai.
Und das Christian, ne? So ein Statistikfuchs eigentlich.
Ja, das stimmt. Genau. Übrigens, wir wollen ihn da ausdrücklich loben, was der da an Statistiken immer raushaut. Geil. Und was für Listen da führt, das ist wirklich, wirklich hervorragend, muss ich sagen.
Ich sag nur der HSV-podcast.de. Kommt in unser Forum, guckt euch die Beiträge von Christian an. Ja. Ein Genuss, sehr oft ein Genuss.
Ja, ein Wahnsinn, wirklich. So, jetzt aber weiter. Andi Mai, das 3:0 von Narey. Das hätte genauso gut uns passieren können. Sieht im Spielaufbau alles noch sehr unsicher aus. Also Spielaufbau meint er jetzt, glaube ich. Nee, meint er schon uns, ne? Ja, also da haut er ein bisschen in deine Kerbe. Ne? Hätte auch uns passieren können, sieht im Spielaufbau
es noch, war noch von unsicher beiden, aus. Genau, es war von beiden nicht kein sicheres Spiel. Ne? Und der HSV, aber ich habe es eben schon gesagt, ne, hatte halt nicht die Sicherheit bekommen, die sich zum Beispiel diese Mannschaft aus Schleswig-Holstein am letzten Wochenende bei uns erspielt hat. Pia sagt, meine Szene des Spiels, vierte Minute, Sakai verliert den Ball, unsicher und unnötig. Sandhausen läuft Richtung Eckfahne, kurz vor der Flanke Richtung Tor, da kommt Sakai zurück und bügelt seinen Fehler wieder aus. Mal wieder nicht sein bestes Spiel, aber so eine Mentalität brauchen wir.
Ja,
das super. Auch das, ja, also, da genau für solche Posts haben wir diesen Hashtag jetzt gemacht. Finde ich ganz toll. Kann ich mich auch total dran erinnern an die Szene.
Ja.
Und da hat sie völlig recht. Ja. Oder sie oder er. Er oder sie.
Ja, ne, sie, Pier.
Mhm. Sie,
ja. Genau. Ja, muss ich auch sagen. War auch insofern eine schöne Szene, als dass man sich natürlich erstmal ärgert, was für ein blindes Ballabnehmen da. Das war auch nicht das einzige Mal dann im Verlauf des Spiels. Aber wie gesagt, Einstellung, ne, stimmte und zurückgerannt, Ball zurückgeholt, alles richtig gemacht. Sehr schön. Ja, Justin Birger, also Birger Schmidt, Schmidt-Birger, wie immer man ihn nennen möchte, sagt, das Laufduell zwischen Narey und seinem Gegenspieler. Der Sandhausener glaubt, die Szene ist vorbei. Narey setzt nach, bekommt den Freistoß, der Rest Big Rick.
Ja, Big Rick. Und Jupp Stieler hat doch seine Szene des Spiels uns bei mitgeteilt. Seine Szene des Spiels ist das Tunneln durch Narey zum 0-1.
Das Tunneln, ach so, ja, okay, ja, Torwart durch die Hosenträger, ja, genau. Sehr schön. Miguel, unser guter Freund, Miguel Fidalgo, schreibt, Szene des Spiels war für mich das Anlaufen von Lasogga, was zum 3-0 geführt hat. Hatten wir eben schon gesagt, zeigt dir den Willen der Mannschaft. Ja, das stimmt, absolut richtig. Und er fügt seinem Post hier noch ein schönes Foto bei, wie er im Sandhäuser Stadion steht. Also Grüße an Miguel, sehr schönes Bild.
Ja, finde ich auch. Lumpy sagt, der wuchtige Kopfball von Rick von Drongelen zum 2-0 und sein anschließender Jubel. So eine Entschlossenheit braucht der HSV.
Ja. Nils Husmann, ohne das Spiel zu sehen, das Tor in der 7. Minute. Ein Fehler des Gegners bringt Sicherheit. War uns gegen Kiel nicht vergönnt, aber sowas braucht man eben auch mal. Erst recht, wenn alle Welt aufs Scheitern spekuliert. So, den Hatern mal alles gegeben hier, ne?
Gestörtebeger sagt, die Szene des Spiels war für mich das 0-2 und der anschließende Jubel von Big Rick. Schön durchgesetzt und eingeköpft.
Ja. Nico Hess, der erste Bock vom Keeper, der dann zum 0-1 führte. Der Dosenöffner, der beim HSV Sicherheit und Sandhausen Verunsicherung brachte. Danach hat es sich dann zurechtgeruckelt.
Dann haben wir Bent. Szene des Spiels, meiner Meinung nach das 1-0 und das 3-0. Was?
Also, er kann sich wieder nicht entscheiden. Na,
okay,
ja.
Dann weiter bitte, der nächste bitte. Alles klar.
Sepp schreibt, Szene des Spiels, für mich die 59. Minute, 13-0 durch Narey, nach freundlicher Vorbereitung durch Schuhen. Spätestens hier war klar, dass die Taktik aufging und wir es endlich mal geschafft haben, einen Gegner durch unser Spiel zu verunsichern, statt zu stärken. Ja, wie gesagt, die Taktikfrage, ne, es war ja die Woche über oft zu lesen, hat Titz den kleinen, hat er keinen Plan B, das wollte ich sagen. Ne? Ja, Plan B braucht er nicht, wenn er eine Taktik hat, die aufgeht. Ne?
Marv sagt, das Tor von Rick von Drongelen war die Szene des Spiels. Habe es ihm sehr gegönnt, der Junge könnte uns nochmal gut Kohle bringen.
Ja, in ein paar Jahren bin ich damit einverstanden. Ja, der Denker hat sich Gedanken gemacht und schreibt, seine Szene des Spiels geht an die 74. Minute für das Titz Ido und Wagnermann eingewechselt hat. Damit wird weiter auf die jungen Spieler gesetzt. Vermutlich mal wieder eine ganz junge Mannschaft. Ja, vermutlich. Ja, definitiv, würde ich sagen. War eine junge Truppe.
Ja, genau. SVP, meine Szene des Spiels ist das erste Tor von Narey. An dem Jungen können wir noch viel Freude haben.
Stefan Schramm hat ein bisschen Kritik. 23. Minute. Die Verteidigung und Torwart passen sich den Ball hin und her. Sandhausen stört früh in unserer Hälfte und muss dann den Ball doch wieder in höchster Not einfach... unkontrolliert nach vorne geschlagen werden. Warum? Der SV Sandhausen stand nicht tief, gefiel mir gar nicht, gefährlich. Also, ja, ich hatte jetzt noch ein bisschen Schwierigkeiten, diesen ganzen Abkürzungen hier zu folgen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen vorgelesen. Ja.
Okay, dann haben wir noch die saure Hefe und er sagt, ich möchte mich... Hiermit auch nominieren.
Also, das ist eine Antwort auf einen.
Auf Gestörtebeker und der hat gesagt, das 0-2 von Rick von Drongelen. Und er möchte sich dem anschließen.
Ah, dann soll er sich doch ausdrücken. Mensch, du. Ja. Sehr gut. Ja, einmal HSV, immer HSV, schöner Name. Seine Szene des Spiels geht an die 7. Minute und unser erstes Tor in Liga 2. Mir tut nur der Torwart leid. Kopf hoch, ja.
Da hat er recht. Morgen Volkspark schreibt, meine Szene des Spiels war die Trinkpause in Halbzeit 1, nach der der HSV endlich spielerisch in der zweiten Liga angekommen zu sein schien. Und das Treffen mit meinem Bruder natürlich auch. Viele Grüße.
Ja, und schlussendlich Arne Krugel. Arne Krugel schreibt, das 3-0 von Narey war die Szene des Spiels. Das Geschenk des Torwarts nach dem Gegenpressing von Lasogga war dem ersten Tor ähnlich und beschreibt gut das Spiel. Ja, Ah, das ist ein schöner Schlusssatz da.
Das stimmt. Wunderbar. Welches war denn deine Szene des Spiels?
Also meine Szene des Spiels, wir hatten ja vorhin so ein bisschen drüber schon gesprochen, das war im Grunde die Szene für mich, die zum Freistoß führte, der zum 2:0 führte. Also wie gesagt, Nare hat den Ball da auf links und hat den Zweikampf, oder beziehungsweise daddelt Tim Kister von Sandhausen aus, indem er ihm den Ball durch die Beine schiebt und ja, der kann sich nur durch Halten revanchieren und dann kommt es zum Douglas Santos Freistoß. Für mich war das eben, ja, weil es danach 2:0 stand, im Grunde die entscheidende Szene des Spiels.
Mhm. Schön, schön rausgesucht. Mhm. Meine Szene des Spiels war dann ein paar Sekunden später. Ich habe mir notiert den Torjubel von Rick von Drongelen. Das wurde hier auch schon mehrmals genannt. Ja. Aber es war nicht nur der Kopfball, sondern als der Ball im Netz zappelte, wie der Typ in seinem Gesichtsausdruck, was da für eine Energie war, was da für eine, ja, ich würde auch sagen, echt Leidenschaft für seinen aktuellen Club da war, wie der dann zur Bank gelaufen ist und wo ich so gedacht habe, das haben ja auch hier einige geschrieben, ich sag, diese Einstellung, wenn wir 11 Spieler haben oder 15 Spieler mit dieser Einstellung, dann wird es eine geile Saison.
Ja,
und genau. Mich hat das total gefreut für den Typen, echt.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht genau, muss ich zu meiner Schande gestehen, was ich da in diesen Sekunden nach dem Spiel gemacht habe. Wahrscheinlich wieder bei Twitter nachgeguckt, irgendwie irgendwas Schlimmes hier. ich habe nämlich diesen Jubel gar nicht so gesehen, aber ich werde, ja, Schande über mein Haupt, aber ich werde nachher dann nochmal, HSV-TV mir angucken oder irgendwo werde ich es noch sehen und dann werde ich mal darauf genau achten, diesen wunderschönen Jubel. Und ich finde auch, weil das eben so viele genannt haben, können wir das gerne auch wirklich zur Szene des Spiels nehmen. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Ja, oder hast du noch was anderes?
Ja, man könnte jetzt, also das Schöne war heute bei der Szene des Spiels, wir hatten so 2, 3, 4 Szenen, die ganz viele aufgeschrieben haben. Also das fand ich ganz geglückt heute. Man könnte das 2:0 nehmen. Also von der Entstehung bis über, endlich mal ein guter Freistoß, hat ja auch jemand geschrieben, ne? Dass sich Aaron Hunt das mal angucken soll, bis zum Kopfball, bis zum Jubel. Also man könnte diese ganze Szene, also nehmen. Allerdings, ziemlich am Anfang, als wir es vorgelesen haben, habe ich so gedacht, ich glaube, es war mit der erste und der zweite, den wir vorgelesen haben, ey, das Tor von Narey in der 7. Minute geht in die Geschichtsbücher ein. Es war das erste Tor des HSV in der 2. Liga. Insofern finde ich, ist das auch eine sehr gute Begründung, dass man sagt, das könnte auch natürlich die Szene des Spiels gewesen sein.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich stelle mir nur vor, wie wir, wie gesagt, im Mai des kommenden Jahres oder wann immer wir das schaffen, nochmal alle Szenen des Spiels durchgehen werden. Und ich glaube, über das 1:0 werden wir eh reden, eben weil es das geschichtsträchtige erste Zweitligator des HSV ist. Ne? Klar, wichtig, ich finde aber tatsächlich, wenn es könnte quasi im Grunde Szene der Saison sein, wenn man so will, aber Szene dieses bestimmten Spiels.
Szene des Jahrzehnts.
genau. Karl Narey, den wir im Winter wieder für 77 Millionen an Chelsea. Nee, naja, egal. Jedenfalls. ich finde also die Szene des Spiels dieser 90 Minuten, ich finde, da kommt das 2:0 dem näher.
Okay.
Ich. Also, ne, wie gesagt.
Da werden wir gar nicht lange jetzt fackeln. Das machen wir genauso und ich würde vorschlagen, wenn du das notierst, dass du es irgendwie so verpackst. Von der Entstehung, das, was du und andere gesagt haben, über den Freistoß an sich, über das Kopfball bis zum Jubel, dass diese 60 Sekunden oder wie viel das war unsere Szene des Spiels des zweiten Spieltags.
Das 2:0 als Gesamtwerk sozusagen.
Als Gesamtwerk.
Ja, sehr schön, sehr schön. So machen wir es, genau.
Mann, wie viele da geschrieben haben in der ersten Stunde, ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also,
das können wir jetzt immer so machen, diese eine Stunde Zeit, zack. Ne? Toll.
Aber wir haben beide natürlich auch echt ganz viele Tweets losgelassen. Ne? Denkt daran. Ich hatte irgendwie Angst, dass wir nachher nur 4, 5 Vorschläge bekommen. Also, ihr habt mich und uns eines Besseren belehrt. Vielen Dank für euren Support. Ist echt total total schön. Und wir sind genau wie der HSV. Wir grooven uns ja auch erst langsam in unsere neue Struktur und in diese neue Saison ein. Also das geht doch schon mal gut los.
Auf jeden Fall.
Ja. So, bevor wir jetzt zum dritten und letzten Punkt kommen, nämlich den Ausblick aufs nächste Pflichtspiel. Was gibt es sonst noch zu sagen zum HSV?
Boah, also ja, wir könnten sagen eigentlich, dass wir noch ein Testspiel vor dem Pflichtspiel haben. Ne? Also wir wollen uns auf Erntebrück einstimmen und wie macht man das am besten? Mit dem Spiel gegen Bayern, ne?
Ja, genau. Hatten wir das hier, glaube ich, schon mal gesagt, ne, dass wir beide das jetzt ein bisschen unglücklich finden eigentlich. Ne? Was soll das?
Ja, wie gesagt, also einige munkeln ja tatsächlich, das ist schon Teil eines ARP-Deals, ne? Quasi schon das Ablösespiel vorweg. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Glaube ich nicht so richtig.
Nein. Dran, ne? Also ich muss mal sagen, aus HSV, ich habe mich ja schon mal positioniert, ich finde es ganz, ganz schlecht. Fußballerisch, mir tut der Christian Titz jetzt auch echt leid, weil solche Spieler jetzt wie, nehmen wir mal Narell zum Beispiel, ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich den spielen lassen würde, ne? Weil der scheint wichtig zu sein. Ich habe überhaupt keinen Bock, dass der sich jetzt irgendwie verletzt bei so einem unwichtigen Pflichtspiel.
Mhm.
Ne? Aber wenn du jetzt natürlich nur mit den Wagnermanns dieser Welt spielst oder so, ja, dann gehst du da vielleicht 0-8 unter und das löst bei dir wieder was im Kopf aus. Ja, also ich finde es ganz unglücklich. Aber natürlich wird es ein finanzieller Hintergrund gewesen sein, ne? Weil das Stadion war höchstwahrscheinlich die Hoffnung, wird sehr voll sein, weil alleine schon sehr viele FC Bayern München-Fans auch in Hamburg und in Schleswig-Holstein leben, die dann dahin fahren. Wobei meine Information
bei uns.
Wobei meine Information ist, es gibt überall in jedem Block, egal ob Steh- oder Sitzplatz, es gibt überall noch Karten. Also das wird, glaube ich, bei weitem nicht so gut verkauft sein, wie man sich das erhofft hat.
Das nicht. Und wenn so ein Sender wie Sport 1 eben zuschlägt und das dann eben auch live überträgt, irgendwie, da werden die Gelder jetzt auch nicht in Millionen geflossen sein für die Live-Übertragung. Ne? Also,
ja, da hast du recht. Aber auf der anderen Seite für Bayern München muss ich sagen, ist es ganz smart. Die spielen heute Abend, am Sonntagabend, irgendwie so einen unwichtigen.
Richtig.
Was ist das? Super Cup oder wie sie das
nennt? Super Cup, genau. Meister gegen Pokalsieger.
Ja, genau. Mhm. Also, na gut, aber die spielen halt heute am Sonntagabend, dann spielen sie am Mittwochabend und dann spielen sie DFB-Pokal. Das heißt, wenn nachher die Bundesliga-Saison losgeht, dann sind die eigentlich schon ziemlich in einem guten Rhythmus. Ne?
Also ja, die sind dann auch in ihrem gewohnten Drei-Tage-Rhythmus, so alle 3-4 Tage ins Spiel.
Also für Bayern München ist das keine schlechte Idee.
Vermutlich. Ja, genau. Tun wir den Bayern was Gutes, indem wir gegen die spielen.
Genau. Ja, weil die darauf so gewartet haben. Ja, genau. Ja, dann habe ich irgendwie noch gehört, ich habe es vorhin ja auch schon, glaube ich, gesagt, es waren, glaube ich, jetzt die letzten Einkäufe, ne, die wir gemacht haben.
Ja,
mit,
genau.
Mit Mangalan und wie heißt der Franzose?
Der
Schweizer.
Ist ein Schweizer mit französisch klingendem Nachnamen.
Und brasilianischen Wurzeln habe ich heute.
Ja, genau. Der hat alles dabei. Du. Leo Lacroix. Also für mich hört sich das an wie aus so einem, Softporno entsprungen. Aber es ist ein schöner Name.
Aber es ist ein schöner Name. Deswegen ist der auch im Softporno.
Ja, genau.
Weil das halt ein schöner Name ist, ja.
Haben wir jetzt nicht sehen können, was wiederum auch sehr schön ist, weil das ja im Grunde nur heißt, dass Bates gut gespielt hat. Das ist mir dann ja auch in dieser Sekunde wichtiger, ne, als dass ich Lacroix jetzt spielen sehe. Der wird dann mit Sicherheit gegen Bayern auflaufen und seine Spielminuten um eine Halbzeit wohl auf jeden Fall. Und dann können wir uns so einen ersten kleinen Eindruck machen von Lacroix. Ich bin gespannt. Also ich bin froh, dass wir jetzt aufgrund dieser verletzten Misere, die wir da in der Innenverteidigung haben, den geholt haben. Das ist ja auch eine Leihe mit Kaufoption, ne? Im Gegensatz zu dem Mangala, den leihen wir nur vom VfB Stuttgart aus und der ist nächstes Jahr weg. Ne?
Genau. Aber was wollte ich jetzt sagen? Und ich lüge, ich wurde jetzt gerade hier ziemlich verwirrt, gerade hier im Hintergrund. Ich bin aus dem Tritt. Was ist jetzt noch mit dem HSV? Gibt es da irgendwas, worüber wir noch sprechen müssen? Nee, ne?
Ich wüsste nicht. Also wie gesagt, zumindest nichts, bevor wir über das Pokalspiel sprechen.
Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch mal.
Ja, genau.
Denn das ist ja das nächste Pflichtspiel. Wir spielen kommenden Samstag um 18 Uhr.
So sieht's aus. 18:30 glaube ich.
Entschuldigung. 18:30 gegen TuS Erntebrück.
Ja, TuS Erntebrück. Und ich habe natürlich mir wieder was rausgeschrieben, ne, so ein bisschen Informationen über den Gegner gesammelt. Aber es ist ja ganz ehrlich, es gibt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also es ist ein Oberligist, der ist gerade aus der Regionalliga abgestiegen, spielt also jetzt frisch 5. Liga und laut Transfermarkt.de hat der komplette Kader einen Marktwert von 100.000 Euro, also ungefähr, was weiß ich, wie das linke Beinchen von Lasogga. So. Also bitte nicht falsch verstehen. Respekt vorm Gegner haben, klar, aber eben auch bei allem Respekt, das ist natürlich eine Hürde, die du überspringen musst. Ne? Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Die wir auch überspringen werden. Also der HSV hat sich nun echt schon gerade in den letzten 10 Jahren des Öfteren im DFB-Pokal blamiert. Mhm. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wann ein Erst- oder Zweitligist gegen einen Fünftligisten mal gescheitert ist. Also wird es sicher gegeben haben. Jetzt gibt es den einen oder anderen Statistikfreak, der uns das irgendwie vorhalten kann. Aber das ist sehr ungewöhnlich. Ich muss sagen, als ich das ich habe die Auslosung gesehen, mhm, und da habe ich echt gedacht, ein Glück, auch der HSV hat mal Glück bei so einem Los, weil wir hatten manchmal auch sowas wie VfL Osnabrück, wo du sagst, ja, das hat keinen Klang, ja, die sind dritte Liga, aber die haben schon so vielen Bundesligisten wehgetan. Und es gibt so Mannschaften, und Osnabrück gehört dazu, die sind echt so eine DFB-Pokal-Fighter, so, wo du sagst, ah, da kannst du irgendwie nur verlieren. In diesem Fall muss ich sagen, erwarte ich hier, dass der HSV auch in 90 Minuten das Ding gewinnt.
Ja. Und zwar klar. Also,
aber klar kann auch 2 oder 3-0 sein, aber spielerisch klar.
Ja. Gut, das Ergebnis ist tatsächlich Nebensache, aber ich erwarte schon, dass der HSV den Gegner klar dominiert. Und da, ich kann jetzt keine Zahl abgeben, aber relativ wenige Chancen zulässt. Also ich meine, mein Lieblingsamateurverein, wo ich eben früher auch selbst gespielt habe, der ist jetzt gerade tatsächlich genau in die Oberliga aufgestiegen. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Kumpel oder meine Nachfolger oder wie immer man das nennen soll, dass die Leute gegen die HSV-Profitruppe spielen. Ja, was glaube ich denn, dass das Spiel 0-10 ausgeht? Nur fordere ich keinen 10-0-Sieg des HSV, aber wie gesagt, der Gegner muss klar in Schach gehalten werden und das Spiel muss gewonnen werden, da gibt es nichts.
Also ich habe ganz oft in der Vergangenheit hier in diesem Podcast, in den vorigen 510 Folgen, ich habe echt oft gesagt, ja, ich weiß, es klingt wie so ein doofer Spruch, dass es keine kleinen Mannschaften mehr gibt, aber ich habe schon viel Respekt vor vielen Gegnern gehabt und wie gesagt, der HSV hat sich auch schon des Öfteren blamiert, aber du darfst als Zweitligist gegen TuS Erntebrück wirklich nicht stolpern. Also wenn wir das machen, dann würde viel mehr der Baum brennen, als wenn wir heute gegen Sandhausen verloren
hätten. Ja, vermutlich.
Also, weil das geht nicht. Das musst du auch mit unserer U21 schaffen. Ja, also ich habe aber gutes Stichwort U21. Da könnte ich in TuS Erntebrück mir vorstellen, dass auch ein Fiete Arp sein erstes Pflichtspiel macht in dieser Saison.
Ja, sehr gut. Ja,
guter Gedanke. Ja. Wie du es gerade gesagt hast, auch gerade die neuen Spieler, die wir dann einladen. Ne?
Genau.
Aber die Mannschaft muss sich einfach auch mehr einspielen. Ne?
Ja, klar, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ne, das ist jetzt genau der richtige Gegner. Es ist ein Pflichtspiel, das du ernst nehmen musst. Aber es ist trotzdem ein Gegner, der jetzt, ich sag mal, als Schlagwort gilt. Und von daher ist das für wie du sagst, Spieler wie Arp genau richtig jetzt. Also wenn der da jetzt nicht eingesetzt wird, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also weiß nicht, ich will da jetzt auch nichts herbeireden, aber ich rechne auch wie du stark damit. Ne? Ich habe noch einen interessanten Fakt zu Erntebrück. Ne? Die nehmen jetzt zum dritten Mal am DFB-Pokal teil. Und zwar waren die 2015-16 in der ersten Runde gegen Darmstadt rausgeflogen mit 0-5. Und das ist jetzt das wirklich Interessante, in der vergangenen Saison auch dabei gewesen. Und gutes Omen, gegen den späteren Pokalsieger rausgeflogen, gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt mit 3-0 gewonnen.
3-0. Ja, siehst du, auch in Anführungsstrichen nur 3-0.
Genau. Ja, also von daher, wie gesagt, also wenn es ein Ergebnis in dem Rahmen wird, dann ist das sicherlich vollkommen in Ordnung.
Ich bin gerade auf der Internetseite tus-erntebrück-fußball.de und sehe gerade, dass die TuS Erntebrück jetzt, wo wir aufnehmen, sich gerade aufwärmen. Denn heute Abend, am Sonntagabend um 18.30 Uhr, haben sie ihr erstes Ligaspiel gegen die Sportfreunde Siegen. Was bedeutet, im Gegensatz zur Zweitligamannschaft, dass die in der Oberliga Westfalen, da spielen sie ja jetzt, dass die noch gar nicht im Spielpraxis sind. Also es hätte ja noch was bedeutet, wenn die vielleicht jetzt schon ihren fünften Spieltag gehabt hätten.
Ja, das stimmt. Also sie haben schon, das weiß ich zufällig, auch schon Pflichtspiele gehabt, und zwar im Pokal auch. Also die erste Runde im Pokal haben sie auch schon hinter sich, da sind sie nämlich rausgeflogen, tatsächlich. Oh. Also die werden jetzt in der kommenden Saison aller Voraussicht nach, wenn sie nicht den DFB-Pokal gewinnen, nicht im DFB-Pokal mehr spielen, sondern wie gesagt, haben den Landespokal sozusagen, da sind sie schon raus. Die haben gegen den Ligarivalen ASC Dortmund 1-4 verloren, also keine gute Vorstellung. Und wie gesagt, jetzt die Punktspiele beginnen jetzt, okay.
Also, wir erwarten, das können wir hier sagen, einen klaren HSV-Sieg in 90 Minuten. Und klar, sage ich noch einmal, muss nicht automatisch bedeuten hoch, aber ungefährdet.
Das ist richtig, genau.
So, zu dem nächsten, also zum Bayern München Spiel gibt es keine Szene des Spiels, aber natürlich zum nächsten Pflichtspiel gibt es eine Szene des Spiels. Sascha, welchen Hashtag haben wir uns denn da einfallen lassen?
Also, wir haben uns einfallen lassen, Hashtag natürlich die Raute und dann SDS. Und ich sag's jetzt Pokal 0-1. So. Ich finde Pokal, wir konnten uns, das kann man, ich glaube, wir können ja Tacheles reden. Wir wussten nicht, ob DFB oder Pokal, aber ich finde Pokal einfach ein bisschen schmissiger. SDS Pokal 0-1. Wir gehen davon aus, dass wir auch noch 0-7 dann irgendwann haben.
Das wäre das Finale, ne?
Das wäre das Finale, genau. Ja, genau. Ne? Und naja, wir fangen erstmal mit 0-1 an. Also, wie gesagt, nach dem Spiel in Erndtebrück. Nee, wo spielen? Sie spielen irgendwo anders, aber in dieser Sekunde weiß ich leider nicht. Die ziehen in größeren Stadion um.
Ja gut, aber sie spielen beim TuS Erndtebrück. Genau. In welchem Erndtebrück Stadion dann auch immer?
Ist Gastgeber Erndtebrück und wie gesagt, danach dann bitte wieder SDS Pokal 01 eingeben als Hashtag und dann eure Szene des Spiels wieder aufschreiben. Das hat ja heute schon deutlich öfter geklappt als beim letzten Mal.
Genau, und ich denke, wir werden ab sofort euch ein bisschen weniger daran erinnern. Also ja, genau. Wir hoffen, dass für viele Hörer von euch das einfach, oder von uns, viele Hörer von uns, dass das für euch mittlerweile oder im Laufe der Saison so eine kleine Selbstverständlichkeit wird. Ah, Abpfiff und jetzt schnell twittern, Hashtag SDS. Welcher Spieltag ist das heute? Der 12. Alles klar, SDS 12 und dann die Szene des Spiels. Ne? Also genau. In diesem Fall ist das Hashtag SDS Pokal 01. Jo. Und am besten macht ihr das wirklich mehr oder weniger gleich nach dem Spiel, weil es ist Samstag, 18:30 hast du gesagt. Es ist nicht auszuschließen, dass wir beide uns am Samstagabend dann noch treffen und einen Podcast aufnehmen. Genau. Wenn wir das nicht schaffen, dann mit Sicherheit am Sonntag. Also ihr habt eventuell nur eine halbe Stunde, Stunde vielleicht, aber ihr habt... Also, ja.
Ja, wir wollen mal gucken. Ja, genau. Also man soll sich darauf einstellen. Ne? Wie du eben richtig sagtest, das ist ja eine hervorragende Idee. Schlusspfiff über den Sieg freuen und dann, Mensch, hier gleich die Szene des Spiels tweeten und twittern und dann passt das schon.
Genau. Ja? Du, warum ehrlich, ehrlich gesagt, das war's, oder?
Absolut. Ich habe nichts auf dem Zettel und nichts mehr im Kopf, aber das ist kein Wunder, das habe ich öfter. Nichts mehr im Kopf. Ja, nee, von mir aus war es das. Also,
hey, Sascha, der erste Sieg, der erste Sieg.
Ja.
Nur der
HSV. Was hast du gesagt? Achter. Und ich glaube, wir können auch nicht mehr an diesem Spieltag noch tiefer rutschen. Wir können sogar noch einen klettern, sehe ich. Ja, und zwar, pass mal auf, wenn Köln mit zwei Toren Unterschied...
Du guckst aber erst ab dem 7. Spieltag auf die Tablette. Ist klar. Habe ich verstanden.
Aber jetzt wirklich. Das ist nur ein Service-Gedanke jetzt. Also wenn Köln mit zwei Toren Unterschied gegen Union Berlin gewinnt oder Union Berlin mit drei Toren Unterschied gegen Köln, eins von beiden, dann klettern wir noch auf Platz 7. So. Ist das schon Europapokalplatz? Naja, ist egal. Naja, alles klar. Nein, also wir sind jetzt Achter. Und das ist mir im Grunde egal, aber die drei Punkte, die wir heute mitgenommen haben, die freuen mich immens.
Ja, die freuen mich auch. Ich freue mich auf die kommende Woche.
Ich mich auch.
Wir wünschen jetzt allen Auswärtsfans, die eventuell noch mit kleiner Chance diesen Podcast jetzt noch hören auf der Rückreise, wir wünschen euch eine sichere Rückfahrt. Wir wünschen uns allen eine gute nächste Woche. Viel Spaß und hoffentlich keine Verletzung am Mittwochabend gegen den FC Bayern München. Und dann hören wir uns wieder nach dem Pokalspiel.
Sehr schön, ich freue mich. Alles klar. Macht's gut, Leute.
Danke. Tschüss aus Hamburg.